Amen. Halleluja.
In der Gemeinde beisammen zu sein, ist unsere Freude und unser Glück. Herr, wir danken dir, dass wir heute, obwohl wir fern sind, dem Leibe nach, doch im Geist zusammen sind, in deinem Reich, in deinem Hause, in der Gemeinde. Dafür loben wir dich und wir bitten dich auch jetzt, sprich zu uns, leuchte mit deinem Wort in unser Herzen hinein und bring uns weiter voran, im Glauben, im Aufbau, in der Liebe zueinander. Lobe den Herrn.
Amen.
Ja, lass uns zusammen Johannes Kapitel 8, Johannes Evangelium Kapitel 8, die Verse 12 und 32 lesen. Sehr bekannt. Ja, vielleicht kann jemand es lesen. Andreas Kinzelbach. Magst du es vorlesen? Johannes 8, Vers
12. Johannes 8, Vers 12.
Vers 12.
Und?
32.
Ja. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird gewiss nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und 32, gell?
Ja, und Vers 32.
Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
Amen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird uns frei machen.
Amen.
Das ist sehr kostbar. Wir müssen frei sein, ihm zu folgen. Und der erste Punkt in dieser Zusammenfassung heißt, die Nachfolge beinhaltet auch Absonderung. Und bitte, Andreas, lies nochmal die Verse Markus, Kapitel 8, 34 bis 38.
Markus 8, 34 bis 38. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Seelenleben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Seelenleben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Halleluja. Denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Seelenleben zu verlieren? Denn was kann der Mensch zum Tausch geben für sein Seelenleben? Denn wer sich mein und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.
Ja, das scheint uns im ersten Moment wieder so ein Wort zu sein, das uns alle ein wenig erschreckt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sein Selbst, nehme das Kreuz auf sich. Wir Christen sind ein besonderes Volk. Auf der einen Seite genießen wir eine Freiheit, die ich mit nichts anderem tauschen möchte, nämlich diese Freiheit des Geistes. Galater 5, Vers 1 sagt der Herr, sagt Paulus, für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. In Markus, ich nehme diese Verse noch einmal. in Markus 34, da steht geschrieben, und er rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich. Und es ist nur eine kleine Nuance, aber ich hätte jetzt gedacht, ja, er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Aber es steht geschrieben, er rief das Volk. Das heißt, er ruft alle Menschen, wenn mir jemand nachfolgen will. Und Matthias hatte das vorhin schon gesagt, der Aufbau des Reiches Gottes ist nicht aus Zwang, sondern es ist freiwillig. Und gerade weil es freiwillig ist, gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir in besonderer Weise, auch die ganze Welt meint, sie lebt in einer Freiheit ohne Grenzen, ohne Schranken, ohne Einschränkungen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Was mir gefällt, was mir passt, das tue ich. Teilweise sogar ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Hauptsache, ich genieße oder ich freue mich oder ich habe, wie man so schön sagt, meinen Spaß. Das ist die Welt heute. Und wir sollen dieser Welt entfliehen. Wir sollen, wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen, das Selbst verleugnen und das Kreuz auf uns nehmen und diese Welt verlassen. Ich lese dazu nochmal Lukas 21, Vers 34 bis 36. Da spricht der Herr schon von seinem Wiederkommen. Und er sagte in Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht irgendwann beschwert werden durch ein zügelloses Leben und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jeder Tag plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Wacht nun und bittet alle Zeit, damit ihr stark seid, all diesem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das ist eine starke Ermutigung, allem zu entfliehen. Und ich habe dort geschrieben, bereit sein zu entfliehen, und habe drei Kategorien aufgeführt, die Welt, die Religion und ja mit der Religion zusammen eigentlich Vermischung. Möchte ich ein wenig ausführen. Die Welt, die heutige Welt, und das war schon zu aller Zeit so, die Welt ist ignorant gegenüber Gott. Sogar negativ gegenüber Gottes Plan oder dass Gott einen Vorsatz hätte. Und die Welt ist in der Hand des argen Satans, gekennzeichnet von der Sünde, vom Selbst. Und wie der Herr in Johannes schon gesagt hat, Finsternis. Lust des Fleisches beherrschen die Menschen in der Welt. Gottes Herrlichkeit wird verleugnet. Christus wird abgelehnt. Der Geist wird gehindert oder geleugnet. Das ist diese Welt, der wir entfliehen müssen und die in einem völligen Gegensatz zu dem Reich Gottes steht. Ich denke, die jungen Menschen unter uns, die in einer Welt aufgewachsen sind, es wurde am Anfang auch dieser Konferenz schon gesagt, wo alles möglich ist, wo man sich alles leisten kann, wo es keinen Mangel gibt. Diese Welt ist in einem gewissen Sinn auch sehr attraktiv geworden. Und du wächst darin auf, du wirst mit ihr konfrontiert, du liebst auch dieses und jenes, aber eines Tages kommt Licht in dein Leben hinein und du erkennst dieses Wesen der Welt. Du erkennst, wie sehr diese Welt eigentlich, nicht eigentlich, sondern wie sehr diese Welt ein Leben herauslebt oder auslebt, welches zum Verderben führt. Und deshalb sagt der Herr, wir sollen dem allen entfliehen. Und ich glaube, in dieser Zeit merken wir ein wenig, ich bin immer noch bei Lukas 21, Vers 35, dieser Fallstrick, denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen.
Amen.
Aber diese Zeit, in der das Virus uns nach uns allen greift, ist nicht nur für uns eine Zeit, wo wir sehen, wie schnell eine Bedrohung, ein Fallstrick hereinbrechen kann, aber auch viele Menschen in der Welt sehen, dass sich etwas schlagartig verändert hat. Sicherheiten sind abgebrochen. Vertrautes Verhalten ist plötzlich so fern. Und ich bete in diesen Tagen sehr, dass der Herr diese Gelegenheit benutzen wird, dass Menschen ihre Herzen dem Herrn zuwenden. Dass wir die Gelegenheit ergreifen, das Evangelium zu predigen, das Evangelium zu verbreiten und den Menschen zu zeigen, es gibt da noch etwas mehr. Es gibt eine Wirklichkeit. Es gibt ein Leben, das sogar die Furcht vor dem Tode nimmt und ein Leben, das ewig ist. Der Welt zu entfliehen ist eine Seite. Ich glaube, ziemlich am Anfang in der Botschaft, in einer der ersten, in der zweiten Botschaft, haben wir so deutlich gesehen, Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Sünde und Gerechtigkeit passen nicht zusammen. Wir müssen einen Unterschied machen. Und es ist der Glaube in uns, der uns in dieser Weise eine neue Perspektive gegeben hat und eröffnet hat. Und durch diesen Glauben versetzt uns der Vater in sein Reich. Und am Anfang haben wir diesen schönen Vers in Hebräerbrief. Das ist ja der Leitvers für diese Konferenz, dass wir ein unerschütterliches Reich empfangen. So, es gibt irgendwann eine Belohnung dafür, dass wir uns von dieser Welt abgesondert haben. Und wie Matthias so schön gesagt hat, schon heute leben wir in dem Reich der Himmel. Das zwar noch nicht völlig offenbar ist, aber es ist in Vorbereitung. Und ich komme zu diesem Punkt der Religion, dass wir nicht nur der Welt fliehen, sondern auch der Religion entfliehen. Bruder Rolf Beckmann hat das heute Morgen eigentlich sehr schön ausgeführt. Viele Menschen, die in christlichen Elternhäusern aufwachsen, empfinden vielleicht das, worin sie jetzt sind, vielleicht auch wie eine Religion. Als Kleinkind machst du gerne das, was die Eltern auch machen. Sie beten, du betest. Sie singen ein Lied, du singst gerne mit. Sie gehen in die Versammlung, du gehst auch gerne mit. Aber es kommt eine Zeit, wo die Welt nach dir greift und wo du plötzlich empfindest, tja, das ist ja auch nur Religion, worin ich hier bin. Du möchtest etwas Neues machen, etwas anders machen. Das ist eine große Versuchung. Und wir müssen den Herrn immer wieder bitten, Gnade zu nehmen, zu beten für unsere Kinder, für die Heranwachsenden, damit sie es nicht als eine Religion empfinden, sondern dass sie Jesus Christus, und wie wir schon gehört haben heute, den Geist als eine Wirklichkeit ergreifen.
Amen.
Religion, und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, führt immer zu einer Vermischung. Eine Vermischung zwischen dem, was scheinbar Reich Gottes ausmacht, aber doch nur noch verhalten ist. Und hier möchte der Herr uns wirklich befreien. Herr Jesus Christus, diese Vermischung, die die Religion uns zeigt, ist eine Vermischung, dass du sowohl für Gott sein kannst, als auch dein Leben leben kannst. Und der Herr möchte, dass wir dem auch entfliehen, dass die Religion uns nicht einfängt. Wir möchten gerne dem Herrn gefallen, aber nicht in einer Weise, dass wir religiös sind. Ich möchte dazu Galater 5, Vers 1 lesen. Da heißt es, für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Steht darum fest und lasst euch nicht abermals in das Joch der Sklaverei einspannen. Zur Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Und ich möchte noch einmal zurückkehren zu Markus 8, Vers 34 bis 38. Dieser Aufruf, dass der Herr die Jünger und auch das Volk aufruft, ihm nachzufolgen, ist unmittelbar nach der Begebenheit, wo er, der Herr, diese Frau, die im Ehebruch ergriffen worden war, befreit hat. Ich will das nochmal kurz aufschlagen.
Johannes 8.
Ja. Als Jesus zu ihnen spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird gewiss nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist Vers 12. Und das sagt er unmittelbar, nachdem er diese Frau, die im Ehebruch ertappt worden war und den die Schriftgelehrten und Pharisäer zu ihm bringen und sagen, Mose hat uns gesagt, Vers 5, solche zu steinigen. Was sagst du nun? Jesus sagt erstmal gar nichts. Er bückt sich nieder, Vers 6, und schrieb mit dem Finger auf die Erde Und dann sagt er zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Vers 9, als sie das aber hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten voran, und er blieb allein zurück und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtet Jesus sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sagte, niemand, Herr. Jesus aber sprach, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel. Die Religion, die vorgibt, für Gott zu sein, letztendlich tötet sie das Leben. Anstatt Leben zu retten und Leben zu halten, ist man zufrieden, wenn die Menschen in Formen und Normen der Religion verharren. Aber wir wollen dem allem entfliehen. Wir möchten frei sein und dem Lamme nachfolgen, wo immer es hingeht. Dieses Leben, das wir empfangen haben, ist ein Leben, das die Kraft hat, allem zu entfliehen. Und lass uns dazu Lukas 21, 34 bis 36 lesen. Vielleicht, Andreas, kannst du es bitte nochmal lesen? Lukas 21, 34 bis 36.
Ja. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht irgendwann beschwert werden durch ein zügelloses Leben und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und jener Tag plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Wacht nun und bittet alle Zeit, damit ihr stark seid, all diesem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen.
Amen. Lob den Herrn, wir können entfliehen, aber wir brauchen dazu dieses Licht des Lebens. Etwas schwer für mich so auszudrücken, aber wenn wir das Wesen der Welt und der Religion erkennen durch das Licht des Lebens, durch das Licht, das der Herr selber ist, dann sind wir in der Lage, dem allen zu entfliehen. Und der Psalmist in Psalm 36, Vers 10 sagt, in deinem Lichte sehen wir das Licht. So, wir brauchen Licht vom Herrn und wir bitten den Herrn, Herr, gib uns Licht. Herr, gib mir Licht, wo immer ich in der Welt oder in der Religion in irgendeiner Art der Vermischung stecke. Befreie mich, mach mich frei. Ich möchte überwinden, möchte zu dir hin überwinden und für das Reich überwinden, möchte dem allen entfliehen und vor dem Sohn des Menschen stehen. Das ist eine große Belohnung. Wenn wir dem allen entfliehen, dann stehen wir vor dem Sohn des Menschen eines Tages. Und das ist so wunderbar, dass wir frei werden können. Und der Sohn macht uns frei. Wenn der Sohn euch frei macht, dann sind wir recht frei. Das ist auch Johannes 8, Vers 36. Ich lese es nochmal vor. Johannes 8, Vers 36 heißt, wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein.
Amen.
Und diese Freiheit genießen wir, wenn wir durch den Glauben erfahren, dass Gott, der Vater, uns versetzt hat. Ja, das ist eine wunderbare Versetzung, eine wunderbare Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen, was der Vater schon getan hat. Wir müssen uns nicht selbst befreien. Wolfgang Keller hatte das gestern sehr schön gesagt, der Marienkäfer kann seine schwarzen Flecken nicht abwaschen. Wir können uns alle nicht selber retten, aber wir kommen zu diesem Licht. In seinem Lichte sehen wir das Licht. Wenn du Licht hast, erkennst du die Welt. Wenn du Licht hast, erkennst du auch die Religion. Wenn du Licht hast, dann wirst du auch sehen, wo es Vermischung gibt. Und eine Schwester bezeugte neulich, dass sie so gern die Farbe Grau liebt. Aber schwarz oder weiß, sagte sie, das ist, wie wir die Welt und das Reich unterscheiden. Die Finsternis, die Welt, der entfliehen wir und wir folgen dem Licht, wir suchen das Licht und der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt. Herr, gib uns solch einen Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich völlig zu erkennen.
Amen.
Im Grunde ist die Erkenntnis des Herrn und die Nähe des Herrn schon die Lösung, wie wir dem allen entfliehen. Und Epheser 1, Vers 13, diesen Vers habe ich auch sehr genossen. Epheser 1, Vers 13. Da heißt es, wir sind versiegelt worden, im zweiten Teil des Verses, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Vers 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur vollen Erlösung seines Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das ist etwas sehr Kostbares. Ja, wir können das genießen, was Gott uns schon geschenkt hat. Er hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Vers 4 in Epheser 1, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus zu sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und ich springe weiter zu Vers 12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. So, unsere Hoffnung auf Jesus Christus, unser Glaube an Jesus Christus macht uns frei, befreit uns und wir können das genießen, was Gott uns, der Vater, schon geschenkt hat. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber noch einmal diese Warnung, die Paulus ausspricht in 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Andreas, magst du es bitte auch noch mal vorlesen? Das ist Punkt 5, 2. Korinther 6, 14 bis 18.
Amen. Kommt nicht unter ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen. Denn welche Partnerschaft hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Welche Harmonie hat Christus mit Belial? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Und was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus von ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an, so werde ich euch annehmen. Und ich werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.
Amen. Das ist ein wunderbares, ermutigendes Wort. Es zeigt uns klar den Unterschied, aber in Vers 16, was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemeint? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Welch ein Privileg. Gott will unter uns wohnen und wandeln. Er wird unser Gott sein und wir sind sein Volk.
Amen.
Und diese große Belohnung ist, und ich werde euch Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. So wunderbar, dass hier sogar auch die jungen Schwestern angesprochen sind. Nicht nur Brüder, sondern auch die Schwestern. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Das ist eine große, große Freude. Das lohnt sich. Und Paulus spricht im Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 22, das ist 2. Timotheus 2, Vers 22. Da heißt es, fliehe aber die jugendlichen Lüste und jage der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit denen, die aus reinem Herzen den anrufen. Und das ist eine wunderbare Aufforderung. Wie können wir entfliehen, wenn wir den Herrn aus reinem Herzen anrufen? Wir jagen der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden und das nicht allein, sondern mit denen, die aus reinem Herzen den Herrn anrufen.
Amen.
Oh, Herr Jesus, das ist auch etwas Kostbares. Matthias hat vorhin auch sehr stark den Geist betont. Gell? Es ist der Geist, der uns zum Laufen bringt. Es ist der Geist, der uns voranbringt und es ist der Geist der Wirklichkeit. Aber gleichzeitig auch dieser wunderbare Name, in dem wir immer wieder errettet werden. Wie fliehst du, indem du seinen Namen anrufst? Wie suchst du seine Nähe, indem du seinen Namen anrufst? Und in 1. Timotheus 6, Vers 11 und 12, da heißt es, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber der Gerechtigkeit nach, der Göttlichkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Ausharren, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekannt hast. Da ist mir besonders wichtig, ergreife das ewige Leben. Wir kämpfen in dieser Zeit einen guten Kampf des Glaubens und wir ergreifen das ewige Leben. Das ist auch, wie Matthias gesagt hat, nicht passiv, sondern aktiv, gell? Glaube ist nicht passiv. Glaube ergreift. Glaube schafft sich Leben und Licht. Glaube bringt uns voran und lässt uns entfliehen. Das ist sehr aktiv und sehr von unserer Hingabe und Mitarbeit mit dem Herrn und mit dem Geist abhängig. Ja, Herr, wir glauben dir und vertrauen dir, Herr. Ich springe mal ein Stück weiter. Ich bleibe noch kurz bei der Belohnung. Ich schaue mal auf die Zeit. Ein paar wenige Minuten noch. Unsere Absondung, Punkt 6, unsere Absondung und Hingabe für das Reich hat eine große Belohnung. Und dazu möchte ich noch mal 1. Korinther Kapitel 3, Vers 8 lesen. Da spricht Paulus davon, der aber pflanzt und der da begießt, sind eins. Ein jeder aber wird seine eigene Belohnung empfangen nach seiner eigenen Arbeit. So, hier sehen wir auch, die Belohnung ist abhängig davon, wie wir uns dem Herrn hingeben. Der eine pflanzt. Okay, was ist schwierig? Zu pflanzen oder zu begießen? Ja, beides hat seine Herausforderung. Du musst wissen, wo du pflanzt und was du pflanzt. Und der begießt, muss auch seine Arbeit richtig machen. Du kannst auch ein junges Pflänzlein ersäufen. Jesus, gell? Ein jeder aber wird seine eigene Belohnung empfangen nach seiner eigenen Arbeit. So, wir bewerten nicht, aber Gott bewertet und Gott wird belohnen. Und dann in Vers 14 sagt er, wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er eine Belohnung empfangen. Und die Bibel, das Neue Testament ist voll mit Verheißungen, dass wenn wir uns für das Reich hingeben, ja, dass wir dann auch eine Belohnung empfangen. Und ein Vers in Hebräer 10, Vers 35, dort heißt es, werft euren Freimut nicht weg, der eine große Belohnung hat. Das ist ein Vers, der mich immer wieder neu berührt, weil, ja, in der Vergangenheit, es gab verschiedene Einbrüche im Gemeindeleben, auch Verluste zu verzeichnen. Die Geschwister haben uns verlassen. Und was sollen wir dann tun? Aufgeben? Nein. Wir werfen unseren Freimut nicht weg, der eine große Belohnung hat. Denn Gott selbst will uns Vater sein und will uns belohnen über unser Werk der Hände. Aber es ist nicht ein Werk losgelöst von Christus, nicht losgelöst vom Geist, sondern es ist ein Werk, das wir mit dem Geist und durch den Geist vollbringen. Wir vergessen immer wieder, was da hinten ist und strecken uns aus nach dem Ziel, das vorne ist. Und so jagen wir nach. Das ermutigt uns Paulus im Philipperbrief. Ja, ich glaube, ich lasse diese letzten Punkte. War mir auch ein Anliegen, die Gemeinde, eine Säule und Grundfeste der Wahrheit, die gekennzeichnet ist durch die Bruderliebe, die auch dadurch aufgebaut wird, dass wir fleißig sind, die Einheit des Geistes festzuhalten und die Gemeinde ist auch gekennzeichnet durch das überwindende Leben. Überwindendes Leben heißt immer Seelenleben verleugnen, Christus ergreifen, den Geist üben. Das sind keine leeren Floskeln, das ist etwas, was jeder von uns täglich üben muss, täglich ergreift und darin überwinden wir. Überwinden ist nicht eine große Sache, sondern es ist ein tägliches Wenden zu unserem lebendigen Gott. Lob den Herrn. Und zum Schluss heißt es dann, oder in Punkt D habe ich noch geschrieben, Gehorsam ist besser als Opfer. Ihr könnt die Verse selber heute Nachmittag lesen. In 1. Samuel 15, Vers 22, da sagt Samuel zu Saul, Gehorsam ist besser als Opfer. Hingabe, ein Opfer bringen, geht immer zusammen mit dem Gehorsam. Wenn der Gehorsam nicht da ist, dann ist auch das Opfer nichts wert. Wenn die Bruderliebe verloren geht, aber wir tun so viel für Gott in Häkchen, dann ist das auch nicht viel wert. Wenn wir die Einheit des Geistes, die Einheit des Leibes Christi verlassen und viele Opfer bringen, dann ist das auch nichts mehr wert. Und damit möchte ich jetzt schließen, weil, ja, ich möchte noch Zeit geben für Zeugnisse und Gebete. Lobt den Herrn, möge der Herr einfach das Wort bestätigen und uns weiter voranbringen im Aufbau seines Leibes. Amen.
Amen. Amen.